wichtigen Aspekt einfach, der auch mit zu dieser Strategie gehört, Gottes den Angriff abzuwehren, und das ist das gemeinsame Gebet. Und hier werden uns bestimmte Eigenschaften und Qualitäten genannt, die Gott als vorbildlich einfach in seinem Wort uns darstellt. Und es ist möglich, dass wir als die jeweils lokale Gemeinde, wo Gott uns hingestellt hat, dass wir diese Qualitäten bekommen, dass wir uns ausstrecken, sie in unserem Gemeindealltag wirklich zu haben. Und dann können wir erfolgreich beten. Vers 23, als sie entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Das allererste, was ich hier herausheben möchte: Sie kamen zu der Gemeinde, aber es wird gesagt, sie kamen zu den Iren. Gemeinde war ihre Familie, das war ihr Zuhause. Das waren nicht die, wo ich am Sonntag hingehe, sondern es waren die Iren. Das drückt etwas aus. Sie haben ein ganz tiefes Zusammengehörigkeitsgefühl gehabt. Sie haben etwas gehabt, was sie verbunden hat, und sie gehörten zueinander. Und heute unser Gemeindeleben oftmals ist so kraftlos, weil wir so viele Besucher haben, weil wir so viele Leute haben, die gehen mal hierhin und mal dahin. Aber nicht, dass sie sagen, das sind die meinen, wo ich am Mittwoch oder wann zum Hauskreis gehe, wo ich am Sonntag und wo ich zu den Dienstgruppen gehe. Man sagt nicht, das sind die meinen, sondern das sind die, wo ich jetzt zurzeit gerade hingehe. Wer weiß, wie lange noch. Also in letzter Zeit gefällt mir der Lobpreis nicht mehr. Die werden immer lauter. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich wieder mal woanders hingehe. So viele Leute sind unverbindlich einfach da, nur weil ihnen gerade nichts Besseres einfällt. Und jeder Pastor kennt den Unterschied, wenn da Menschen sind, die sagen, Gott hat mich hier hingestellt und deswegen bin ich hier. Nicht, weil hier die beste Musik in der Stadt läuft, sondern weil Gott mich hier hingestellt hat. Das sind die Leute, mit denen man bauen kann. Das sind die Leute, die etwas tragen wollen. Das sind die Leute, die vorangehen und die wirklich Säulen sind in der Gemeinde. Sie kamen zu den Iren. Halleluja. Das wird auch ausgedrückt hier im Vers 32. Die Menge, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele. Ein Herz, eine Seele. Es ist möglich, dass Gottes Geist heute so etwas wirkt in unserer kalten Gesellschaft, wo Individualismus alles ist und wo jeder seine eigene Freiheit irgendwie haben möchte, zu tun und lassen, was ihm gerade so in den Kopf kommt. Es ist möglich, dass der Geist Gottes wieder so etwas wirkt. Aber alles beginnt damit, dass wir den Wert erkennen. Dass wir den Wert erkennen von solchen Qualitäten, dass wir sagen, Gott, mach uns zu einer Gemeinde, wo man das auch sagen kann. Wo man das sagen kann, ein Herz und eine Seele. Und dann in dieser Haltung, das sind meine Leute, und wenn es durch Schwierigkeiten geht, dann stehen die mit mir. Und mit denen kann ich zusammen einfach vor den Herrn kommen und Dinge dort bewegen. Mit dieser Haltung haben sie gebetet. Sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Da hat nicht die Gemeinde gesagt, tja, ihr Apostel, da habt ihr euch wohl ein bisschen weit vorgewagt, jetzt habt ihr Ärger mit den Autoritäten, na, wir wünschen euch viel Glück und Weisheit, wie ihr das in euren Gremien dann lösen könnt und wie ihr da wieder rauskommt. Sie haben gesagt, das sind unsere Leiter. Und es geht hier um den Herrn und es geht um sein Reich. Und wenn sie in Probleme sind, sind wir auch in Probleme. Das ist, was Paulus sagt, wir sind ein Leib, wenn ein Glied leidet, dann leidet der ganze Körper mit. Und sie standen zusammen, einmütig erhoben sie ihre Stimme zu Gott. Und so haben sie eben gebetet. Ja, hier heißt es einfach, sie sprachen, aber es war zu Gott. Und sprechen zu Gott nennt man auch beten. Und lass uns hier noch schauen in Vers 31, dieses interessante Wort hier. Als sie gebetet hatten, also das siehst du, ja, das war keine Hineinlegung in die Schrift, sie haben wirklich gebetet. Als sie gebetet hatten, und wiederum hier habe ich einfach mal so gedacht, Mensch, mal sehen, was da eigentlich im Griechischen steht, und mein Computer hat mich wieder einmal sehr gesegnet und überrascht. Und weißt du, was er gesagt hat? Dieses Wort vom Beten ist nicht das normale Beten wie sonst, es ist ein besonderes Beten, und es heißt, aus einem Mangel heraus etwas erflehen. Stark, ne? Aus einem Mangel heraus etwas erflehen. Das ist eine ganz besondere Qualität von Gebet. Bei Gebet spielt nicht so sehr die Rolle, die Worte nur, die wir äußern, sondern das Herz, das da drin ist oder eben auch nicht drin ist. Und hier sehen wir, sie haben gebetet aus dem Bewusstsein von Mangel heraus. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, die Segnungen zu bekommen, Durchbrüche zu bekommen. Dass Gott uns in die Wahrheit führt, dass wir diesen Unterschied erkennen zwischen dem, was er verheißen hat und was er auch gesagt hat. Das soll mein Volk auszeichnen. Das ist Kennzeichen meines Volkes und dann dem kümmerlichen Wenigen, was wir heute haben. Diesen Unterschied wahrzunehmen und darunter zu leiden, bis wir wirklich in eine heilige Verzweiflung kommen. Dann werden wir beten aus dem Bewusstsein von Mangel. Und das ist etwas, was der Geist Gottes wirkt, aber wir können auf unserer Seite einfach etwas dazu tun. Und wenn wir da hineinkommen, wenn wir erlauben, da hineingeführt zu werden, dann werden wir sehen, dass unsere Gebete etwas bewirken, was vorher nicht möglich war. Lass uns einmal das ganze Gegenteil davon anschauen. Offenbarung Kapitel 3. Und hier wird die Grundhaltung beschrieben dieser Gemeinde von Laodicea. Und in Vers 17 sagt Jesus, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Das war ihre Haltung. Wir haben alles, wir brauchen nichts. Das war eine totale Täuschung, das war eine Selbsttäuschung. Und deswegen sind sie lau geworden. Und Jesus sagt, du weißt nicht, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Hier haben wir einen gewaltigen Kontrast zwischen der Selbsteinschätzung der Gemeinde und zwischen den Realitäten, wie eben Jesus, der ja die Wahrheit ist, das feststellt. Und solange wir denken, wir sind eigentlich ganz gut und wir sind eigentlich wesentlich besser als die anderen hier in der Stadt und wir haben eigentlich schon ganz schön viel und bei uns bewegt sich doch etwas. Und solange wir so uns messen an uns selbst oder an denen, die noch weniger haben, sind wir in dieser Laodicea-Haltung. Wir werden nie verstehen, was Flehen bedeutet. Flehen kommt zustande, wenn wir sehen, was wir haben könnten, was wir haben sollten, was die Norm Gottes ist und wie wenig wir jetzt haben. Und bitte missversteht das nicht, dass dieses, was ich heilige Verzweiflung nenne, das hat nichts zu tun mit depressiv sein oder irgendwie unzufrieden sein auf eine seelische Art und Weise. Das hat nichts damit zu tun. Es ist eine heilige Verzweiflung, die uns zu Gott bringt. Eine menschliche Unzufriedenheit. Und viele Leute sind unzufrieden mit der Gemeinde. Eine menschliche Unzufriedenheit führt dazu, dass man noch weniger tut für den Herrn und für die Gemeinde oder dass man weggeht. Eine heilige Unzufriedenheit führt dazu, dass man zum Herrn kommt und dass man beharrlich wird und dass man ihn sucht und dass Dringlichkeit kommt und dass wir anfangen, wirklich tief zu gehen und dass wir wirklich erschüttert werden. Wie Paulus so sagt, sie alle mangeln der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Lass uns anschauen, was Gott wirklich über die Gemeinde gesagt hat, wie sie leben soll, wie sie ausgestattet sein soll und welche Möglichkeiten im Geistlichen sie eigentlich hat. Und dann anschauen, ganz ehrlich, was wir haben. Und dann auch den Heiligen Geist einladen. Und heilige Verzweiflung wird in uns erzeugt werden. Und das ist der Anfang. Keine Erweckung hat begonnen, ohne dass so etwas gekommen ist. Nirgendwo hat eine Erweckung, weder in der Bibel noch in der Kirchengeschichte angefangen, ohne dass die Menschen verzweifelt waren. Nirgendwo. So, wenn wir anfangen, eine heilige Unzufriedenheit zu bekommen, wenn wir anfangen zu weinen in unseren Gebeten, dann können wir wissen, aha, Erweckung naht sich, Halleluja. Es kommt etwas, das ist gut, das ist gut. Dieses Laodicea-Zeugs ist schrecklich, es ist absolut tödlich, da bewegt sich nichts mehr. Da klopft man sich nur wohlwollend auf die Schulter oder einander, aber es rührt sich nichts mehr. Und Jesus weiß eine Antwort darauf. Jesus sagt nicht, tja, Pech gehabt, nun seid ihr lau geworden, da kann ich auch nichts mehr machen. Jesus kann mit einer lauen Gemeinde etwas tun. Halleluja, das ist Hoffnung für uns. Halleluja. Wir können wieder zurückkommen zum Herrn, egal wie lasch und lahm und formal und rituell wir geworden sind. Wir können zurückkommen zum Herrn. Das ist die gute Botschaft. Jesus sagt, ich habe eine Therapie für euch. Ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Da gibt es eine Therapie, die Jesus anbietet. Und das allererste, was er sagt, wir sollen etwas kaufen. Im Feuer geläutertes Gold kaufen. Was ist das im Feuer geläuterte Gold, das wir auch noch kaufen sollen? Ich dachte, beim Herrn ist alles für umsonst. Ist doch Gnadenzeit. Und alles kriegen wir doch vom Herrn umsonst. Jetzt auf einmal sagt er, wir sollen kaufen. Was ist denn das Gold, was im Feuer geläutert ist? Es ist ein Glaube, der getestet ist. Es ist ein Glaube, der sich als echt erwiesen hat, indem wir durch Leid gegangen sind. Das ist, wenn du durch die Bibel gehst, die Läuterung im Feuer ist etwas, was nicht angenehm ist, was schmerzhaft ist. Und deswegen sagt Jesus, wir kaufen, wir bezahlen mit etwas. Wir bezahlen mit Schmerzen, wir bezahlen mit Leiden. Du sagst, hey Mann, das klingt mir aber überhaupt nicht nach Gnade, aber es klingt nach Bibel. Halleluja. Und wir werden das nachher noch sehen, einige schöne Verheißungen, die das Wort Gottes uns in der Richtung gibt. Ja? Errettung ist umsonst, aber Erweckung kostet alles. Um in den Himmel zu kommen, du brauchst nur zu sagen, Jesus, hier komme ich habe nichts zu bringen. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und ich nehme das an. Und ich glaube dir, dass durch dein Opfer ich von mir selbst und von den Sünden von meiner Vergangenheit erlöst bin. Das ist alles, das kostet nichts. Aber um hier Frucht zu bringen, um hier einen Durchbruch der Kraft Gottes zu sehen, um hier zu sehen, dass der Segen Gottes fließt, dafür müssen wir alles geben. Und weniger als alles wird es nicht bringen. Und Gott wird sagen, du möchtest mit dem dienen, was ich habe, du möchtest, dass mein Segen fließt, dann musst du alles geben. Du musst alles geben. Das Evangelium oder den Dienst am Evangelium als ein Hobby so nebenbei zu betreiben, das wird niemals funktionieren, es hat niemals funktioniert. Und Jesus lädt uns ein, wir werden sehen, dass der Heilige Geist in den zukünftigen Zeiten einfach eine zunehmende Radikalität bringen wird, die heilsam ist, die befreiend ist. Wir werden das sehen. Ja? Und das Volk Gottes ist meiner Meinung nach, lechzt auch danach. Wir sind aus diesen Zeiten der billigen Gnade rausgewachsen. Wir haben keine Lust mehr dazu. Wir haben gemerkt, das hat sich irgendwie totgelaufen und wir kommen einfach nicht mehr weiter. Und auf einmal kommt der Heilige Geist und macht solche Worte lebendig. Im Feuer geläutertes Gold zu kaufen. Das bedeutet, dass wir unser Vertrauen in einer solchen Weise auf Jesus setzen, dass er uns testen wird und dass wir für diesen Glauben etwas bezahlen werden. Schmerzen und Leiden. Und daran wird erkennbar sein, ob das echt ist, ob wirklich Jesus uns alles ist und ob wir nichts wollen außer ihn. Und das ist vielleicht das größte Projekt, was der Himmel im Moment noch vor sich hat, in dieser westlichen Welt, wo alles auf Konsum eingestellt ist, die Gemeinde wieder in eine Haltung zu bringen, wo sie bereit ist, für den Namen Jesu zu leiden. Das ist vielleicht das größte Projekt, was der Himmel noch... In Asien ist das kein Thema, in Afrika ist das kein Thema. Aber hier in dieser Welt, wo alles nach Knopfdruck funktioniert und instant alles irgendwie deserviert wird und alles schon vorbereitet und vorgegart ist und alles ganz easy, so locker irgendwie einfach zu sich genommen wird, da ist es ein großes Problem, dass wir verstehen, ja, wenn wir Jesus dienen wollen, wenn wir Frucht bringen wollen, dann muss er uns beschneiden. Und das ist auch ein Bild dafür, da muss etwas abgeschnitten werden. Und wer mag das schon, dass was abgeschnitten wird? Vor vielen Jahren, ich war noch ein relativ junger Christ und wusste sehr, sehr wenig über diese Dinge. Ich fuhr mit einem Mann Gottes, den ich das Vorrecht hatte zu fahren, ins Auto. Und er erzählte mir so, was Gott in seinem Leben tut. Und er sagt, Gott ist dabei, immer mehr Dinge wegzunehmen und seine Möglichkeiten werden immer geringer. Und ich verstand überhaupt nicht, wovon er redet. Und ich sagte, bei mir ist genau umgekehrt. Bei mir expandiert alles und alles wird immer besser und alles irgendwie immer. Und ich dachte, ich bin weiter als der. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Aber über 10 Jahre später, Gott führt mich durch dasselbe. Und wenn ich heute mit jemandem bin, ich sage, du, weißt du, früher wusste ich so viel, früher hatte ich so viel, früher war ich so reich. Und heute, ich komme mir immer bankrotter vor und habe immer weniger. Das ist, was Gott tut. Ich habe einen lieben Freund, der war bis vor kurzem Leiter der größten Bibelschule in Deutschland. Und ich sprach mit einem Mann Gottes und sagte, ja, das ist irgendwie seltsam. Jetzt auf einmal ist er Leiter der kleinsten Bibelschule Deutschlands. Und er sagt einfach nur ganz lapidar, und daran sehe ich, wie er die Wege Gottes kennt. It sounds like God. Das klingt wie Gott, sagt er. Das klingt ganz wie Gott. Du bist der Leiter von dem größten Ding und auf einmal bist du der Leiter von dem kleinsten. Das klingt nach Gott. Gott ist dabei, uns zu beschneiden und uns auf das Wesentliche zurückzuführen, damit unsere Sicht klar wird. Halleluja. So lasst uns den Geist Gottes erlauben, uns in diese Dinge hineinzuführen, damit wir auch beten können. Nicht nur Gebete sprechen. Das ist ein Unterschied zwischen Gebete sprechen und beten. Gebete sprechen kannst du aus einem Gebetsbuch, kannst du einfach nur so, das kostet dich nichts. Aber hier, das war ein Herzensschrei, das war etwas Flehentliches, das war aus dem Bewusstsein von Mangel heraus dringlich erbeten. Halleluja, so haben sie gebetet. Und wenn sie das konnten, dann kann der Geist Gottes uns das auch wieder beibringen. Und dann schauen wir uns an, einige Inhalte oder einige, ja, Inhalte ihres Gebetes. Und das ist so wunderbar, hier zu lernen. Da sind so viele Gebete in der Bibel. Und wenn wir doch nur diese Gebete als ein Muster nehmen würden und beginnen würden, nach biblischem Muster zu beten, statt immer diese kleinen, harmlosen, selbstzentrierten Gebete zu beten. Weil das sind Gebete, wo wir schon sehen, Gott hat geantwortet, Gott hat gesegnet, Gott hat den Himmel aufgetan. Da haben sie gebetet. Und das allererste, mitten in diesen Problemen, stell dir vor, sie waren bedroht worden, sie durften nicht weiter den Namen Jesu gebrauchen. Der Feind weiß ganz genau, was er uns nehmen soll. Hat nicht gesagt, ja, ihr dürft euch nicht mehr versammeln, ja, sondern nur, dass der Gebrauch des Namens Jesu auf der Straße und bei den Ungläubigen, das sollte verboten werden. Und dann erheben sie einmütig ihre Stimme. Das heißt nicht, sie begannen eine lange Diskussion, wie man jetzt diplomatisch diesen Fall lösen könnte. Wie man das Verbot achten könnte und gleichzeitig doch noch Gott gefallen könnte. Keine lange Diskussion, sondern sie beteten. Und das allererste war, sie schauten auf Gott. Sie schauten auf Gott und sie beschäftigten sich mit der Größe Gottes. Und das ist ein gutes Muster, wenn du in Problemen bist, einmal wegzuschauen und zunächst mal dich mit der Größe Gottes zu beschäftigen. Das ist ein gutes Muster und das ist wirklich erfolgreich. Und wir kommen dann weg von unserer eigenen Perspektive der Probleme. Herrscher. Bei uns fangen nicht viele Gebete mit Herrscher an. Das ist so interessant. Wir sollten einmal Tonbandaufnahmen unserer Gebete machen und uns das nochmal anhören. Wir beten manchmal so einen Schrott. Entschuldige, aber ich nehme das zurück. Ich bete manchmal so einen Schrott. Herrscher, so fängt das Gebet an, Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Wow, das zu sehen, darüber nachzudenken, Mensch, Gott hat das alles gemacht. Heute haben wir die schönen schneebedeckten Berge. Wie hieß dieser Berg da? Titlis hieß der. Mann, das war aber ein Koloss. Das war ein Koloss, da oben drauf hat er so ein Teil gehabt wie so eine Kathedrale, wie so eine Kirche oder so. Oben drauf auf dem Berg so ein schönes Zacken nochmal so drauf. Das war aber ein Berg, du. Und wenn du mal nach Zentralasien fährst, dann weißt du, dass das hier nur Hügel sind. Das sind nämlich die 7.000, 8.000er. Und das auch sind nur kleine Dinge, ja. Und Gott hat das alles gemacht. Gott hat diese Erde gemacht. Gott hat unser Planetensystem gemacht. Und wir brauchen 3 Tage, um bis zum Mond zu kommen. Und wir bräuchten, weiß ich nicht, wie viele Jahre, um 3 oder wie viele Jahre, um bis zum Mars zu kommen. Und das ist der nächste Planet. Und ich weiß nicht, wie lange man brauchen würde, wenn es überhaupt ginge, um bis zur Sonne zu kommen. Und dann ist man immer noch ganz am Rande dieser Galaxie. Und aus dieser Galaxie werden wir nie rauskommen. Und es gibt unzählige Galaxien. Und die alle funktionieren. Da gibt es keine Betriebsunfälle, keine Zusammenstöße. Alles funktioniert haargenau. Und die Erde hat genau die richtige Temperatur und die richtige Zusammensetzung der Gase. Und alles ist ganz, alles aufeinander abgestimmt. Gott hat alles gemacht. Gott ist ein bisschen größer als unsere Probleme. Er muss echt einen großen Arbeitsspeicher haben, um das alles zu bewältigen. Um das alles zu koordinieren, diese vielen Rechenoperationen gleichzeitig, alleine das Universum zu steuern. Gott ist gewaltig. Und das ist hier ihr Geheimnis. Sie schauen weg von ihren Problemen und schauen zu Gott. Und was passiert? Sie werden ermutigt. Mann, dieses Ding ist nicht eine Nummer zu groß für unseren Gott. Und so oft, wenn wir voller Probleme sind, wir fangen sofort an, vor Gott mit unseren Problemen zu reden und wir beten das Problem. Und wenn wir fertig sind, haben wir noch weniger Hoffnung und Zuversicht als vorher. Ja, weil wir immer nur über unser Problem reden. Wir sehen unser Problem aus unserer Sicht und am Schluss glauben wir, dass Gott auch nichts mehr kann. Sie lassen das hinten und schauen auf den, der alles gemacht hat. Oh, Halleluja, was für eine wunderbare Lektion. Und dann der nächste Punkt, und da ist wieder eine Lektion drin. Ja, dann kommen sie zu dem Wort Gottes, das speziell für diese Situation einfach jetzt lebendig gemacht wird vom Heiligen Geist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und sonnen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf, die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Sie fanden ein Wort für ihre aktuelle Situation. Und ihr Gebet war auf Gott gerichtet und dann brachten sie das Wort Gottes im Gebet. Wir beten unsere Sorgen, wir beten alles Mögliche, aber wir beten nicht das Wort. Und sie beteten das Wort, das ihnen gekommen war für diese spezielle Situation. Das war möglich, weil sie überhaupt sowieso immer in dem Wort Gottes lebten. Deswegen so schnell konnte der Heilige Geist sie an spezielle Worte für ihre konkrete Situation erinnern. Und sie konnten das Wort nehmen und sagen, das ist, was du schon gesagt hast. Und mit anderen Worten, hier ist auch enthalten, das, was hier alles passiert ist, was wir hinter uns haben. Ja, diesen Zusammenbruch unserer Jüngerschaftsschule, ja, unser Meister gekreuzigt, aber dann glücklicherweise auferstanden und Pfingsten. All das ist der Plan Gottes gewesen. Das hat Gott von langer Zeit vorher geplant. Das heißt, sie haben auch das Wort genommen und darin sich selbst als eingebettet in die Geschichte gesehen. Eingebettet in Gottes Regie. So häufig, wenn irgendwas passiert, wir denken, dem Teufel ist es gelungen, irgendwie Gott aus dem Konzept zu springen und irgendwie ein eigenes Theaterstück aufzuführen. Aber das ist nicht wahr, das stimmt nicht. Wir denken, oh Mann, Gott hat wieder nicht aufgepasst. Dem Teufel ist wieder ein kleiner Sieg irgendwie gelungen. Und sie sagen, das, was hier alles passiert, das ist längst im Wort, das ist schon beschrieben im Wort. Das ist ein weiterer Beweis, Gott ist Gott, Gott regiert. Sogar das Problem, beschrieben mit dem Wort Gottes, war für sie ein Beweis, Gott ist Gott und Gott hat alles unter Kontrolle. Siehst du, wie die förmlich ihren Glauben aufgebaut haben? Sie haben einen ganz eigenen Zugang gehabt zu den Problemen dieser Welt. Und sie haben so wunderbar gebetet, dass das Problem mit dem Wort Gottes zusammengekommen ist. Und das hat Glaube freigesetzt. Und dann kommt der entscheidende Punkt, Vers 29. Und nun, jetzt kommt die Lösung, jetzt kommt das, was sie haben wollen. Jetzt kommt ihre Bitte an Gott. Und nun, Herr, Sieh an ihre Drohung und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Halleluja. Hier siehst du ein weiteres, sie gebrauchen im Gebet gerade das, was der Teufel gesagt hat, sie sollen es nicht mehr gebrauchen, den Namen Jesu. Wir denken überhaupt nicht dran, diese mächtige Waffe aus der Hand zu lassen. Unsere Gebete sind voll vom Wort, voll von Glauben, voll von dem Namen Jesu. Sie gebrauchen den Namen Jesu im Gebet. Sie haben nicht von Gott allgemein gesprochen, sondern sie wussten, die Kraft ist in dem Namen Jesu. Und dieses und nun, das finde ich so stark. Gebet heißt, nachdem der Glaube da ist, die Zuversicht da ist, die Perspektive da ist, Gott hat alles unter Kontrolle, dann Gott und das Problem zusammenbringen. Das ist Gebet. Das Problem und Gott zusammenbringen. Und dann haben sie ganz konkret gebetet. Sie haben nicht gesagt, ach Herr, hilf. Lass dir was einfallen, sondern sie haben ganz konkret Ziele gehabt, die sie erreichen wollten. Da waren die Drohungen des Feindes. Und was brauchen wir auf Drohung? Kühnheit. Wenn der Feind kommt mit Drohungen, mit Einschüchterungen, dann brauchen wir Kühnheit. Das ist eine Antwort, die Gott uns gibt, um die Drohung zu überwinden. Und sie beten um diese Kühnheit. Hier heißt es Freimütigkeit, aber das ist das gleiche Wort. Kühnheit. Sie beten um Kühnheit, das Wort mit Kühnheit zu verkündigen. Wir könnten auch ein bisschen mehr um Kühnheit beten, nicht wahr? Wir brauchen Kühnheit, ich brauche Kühnheit. Und Gott will es uns geben und Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Sie beteten um Kühnheit. Und dann wollten sie, dass Gott seine Hand ausstreckt zur Heilung, Zeichen und Wunder durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Wir haben schon über den Namen gesprochen und über diesen Lebensstil, der den Namen ehrt. Da habe ich überhaupt diese ganz zentrale Schriftstelle vergessen, die reiche ich jetzt nach. Jesus hat uns das gelehrt in diesem Gebet, das wir das Vaterunser nennen. Geheiligt werde dein Name, so sollen wir beten. Das soll unser ständiges Gebet sein. Der Name des Herrn soll geheiligt werden. Unser ganzes Christenleben dreht sich nur um ein Ziel, dass der Name Gottes verherrlicht wird. Nur um das, um gar nichts anderes. Das ist alles, was wir hier auf Erden zu tun haben. Ist ja gar nicht so viel. Der Name Gottes soll geheiligt werden, indem wir uns erweisen als Kinder Gottes, in der Wahrheit bleiben, in Liebe bleiben. Nicht Kompromisse machen um unseres Vorteils willen. Dadurch wird der Name Gottes geheiligt. Halleluja. Und sie beteten um Heilung, Zeichen und Wunder. Der religiöse Geist sagt, da haben wir es wieder. Das ist doch der Beweis, wie krank dein Glaube ist, wie schwach dein Glaube ist. Du bittest um Zeichen und Wunder. Der wahre Reif, der reife Glaube verlangt keine Zeichen. Das ist ein großes Missverständnis. Wir suchen nicht Wunder, damit wir glauben können, sondern wir suchen Wunder, damit die Welt glauben kann. Wir glauben an Jesus ohne Wunder, nicht wahr? Was in sich schon gewaltig ist. Man, stell dir vor, wir sind doch ziemlich aufgeklärt eigentlich, ja? Und manche von uns haben sogar mittlere Reife, ja? Und wir glauben an einen Gott, der von einer Jungfrau geboren ist. Das ist schon ganz schön stark, ja? Dann ist er gestorben. Und ist wieder auferstanden, das ist noch stärker. Ja? Und jetzt ist er unsichtbar im Himmel und wir glauben, dass er da oben angekommen ist. Aber wir haben auch Beweis, wir reden in neuen Zungen. Jesus sagt, wenn ich ankomme, sende ich euch den Geist. Und wenn der Geist da ist und wenn wir in neuen Zungen reden, dann wissen wir, er ist auf dem Thron. Weil wir könnten nicht in Zungen reden, wenn er nicht angekommen wäre. Aber in sich intellektuell ist das schon ganz schön stark, was wir da glauben. Das ist schon ein Ding. Wir brauchen nicht Wunder, damit wir besser glauben können. Wir brauchen Wunder, damit die Welt glauben kann. Darum wollen wir Wunder haben. Und der religiöse Geist, sobald Menschen, und ich habe das in vielen, vielen Gemeinden gesehen, sobald Menschen sich zusammentun und sagen, wir wollen einen Durchbruch haben, wir wollen beten für Zeichen und Wunder, wird der religiöse Geist aufgeschreckt und fängt an zu schießen und anzuklagen und verächtlich zu machen. Ich habe es gestern schon erwähnt, ich habe einige Semester Theologie studiert. Und da lernst du, der moderne Glaube heute ist viel weiter als damals in der Apostelgeschichte. Viel weiter. Ich habe nur sehr gestaunt über diese Herren Professoren. Sie beteten ganz konkret um Zeichen, Wunder und Heilungen. Und sie wussten, dass es kommt durch den Namen Jesu. Und ihr Gebet war eine Waffe, den Namen Jesu hineinzuschicken und hineinzusenden in die unsichtbare Welt. Sie beteten das Wort, sie erhoben den Namen Jesu. Sie wussten, was sie taten. Sie kannten die geistlichen Gesetze und sie waren mitten in einem Krieg und haben die Waffen, die Gott angeboten hat, wirklich gebraucht. Halleluja. Und dann sehen wir hier in verschiedenen Versen die Antwort. Die erste Antwort, Vers 31, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren. Mensch, da wäre ich gerne dabei gewesen. Es bewegte sich die Stätte. Stell mir vor, hier würde sich das Ding hier bewegen und der Vermieter kommt vorbei. Der kriegt Sorge um sein Gebäude, aber das wird nicht ein Riss hinterher im Mauerwerk sein, es wird nicht eine Scheibe gesprungen sein, aber das Ding wird sich bewegen. Und ich glaube, der Punkt ist der, solange unsere Gebete unser Herz nicht bewegen, lass uns nicht glauben, sie würden die Welt bewegen oder sie würden den Himmel bewegen. Es beginnt damit, dass wir bewegt werden, dass da Dringlichkeit hineinkommt in die Art und Weise, wie wir Anliegen vor Gott bringen. Ich weiß nicht, ob du schon mal Videos gesehen hast, wie die Chinesen beten, wie sie weinen, wie sie schreien, wie sie sich da reingeben und wie sie beten. Es ist ergreifend, das zu sehen. Und dann, wenn du so etwas siehst, sofort sagst du, Gott, hilf mir, ich weiß nicht, was Gebet ist. Hilf mir, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich habe noch nicht mal angefangen. Von diesem gewaltigen Mann Gottes, Carlos Anacondia, wird berichtet, oder er selbst berichtet das. Wenn er betet, er wird so gepackt von dem Erbarmen Gottes, er weint Taschentücher voll. Und wenn er kein Taschentuch mehr hat, dann nimmt er ein Handtuch, zum Schluss ein großes Badehandtuch, ein großes Bettlaken, weint er klitschnass. Ja, und er hat Zeichen und Wunder. Als er zum Glauben gekommen ist, er ist ein Geschäftsmann, er hat durchgerechnet, wie viele Jahrhunderte es noch dauern würde, wenn nach der traditionellen Methode man Argentinien evangelisieren würde. Er hat gleich gemerkt, das ist verschoben auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Das wird nie passieren. Und er hat gesagt, Gott, es muss etwas anderes geben. Es muss etwas anderes geben. Und er war wild entschlossen, das zu suchen und zu finden. Und nicht nach der Methode, ach Herr, das wäre so schön, wenn ich mal ein Wunder sehen könnte. Ja? Wir brauchen nicht Wunder zu sehen, die Welt muss Wunder sehen. Und er wollte nicht ein Wunder sehen. Er hat gesagt, Gott, gib mir etwas, dauerhaft, gib mir etwas. So wie Gott Mose etwas gegeben hat. Und Gott hat dann ihn zu Pharao geschickt und sagt, wenn du hingehst, dann achte darauf, dass du all die Zeichen tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Und dieser Mann Anacondia hat wirklich den Herrn gesucht und hat ein Fasten gehabt und hat sich gereinigt vor Gott. Und Gott hat sein Gebet gehört und Gott hat ihm etwas gegeben. Und heute, er predigt das Evangelium und in einer unbeschreiblichen Fülle einfach lässt Gott das Wort so bestätigen durch Zeichen und Wunder. Und sie kriegen dort Goldfüllungen. Nicht einer mal hier oder da, sondern er sagt, wenn er in eine mittelgroße Stadt, 30.000, 40.000 Einwohner gegangen ist und hat dort für ein paar Wochen gepflügt mit dem Evangelium, dann gibt es häufig keine Familie, in der nicht mindestens einer ein solches Zahnwunder gehabt hat. Und Zeugnis geben dürfen die Leute nur, wenn sie mindestens, ob es zwei oder drei Füllungen waren. Also mit einer, null Chance. Erst ab drei Füllungen dürfen sie nach vorne kommen und überhaupt zeugen, weil sonst hätten sie das nicht geschafft zahlenmäßig. Können wir uns das vorstellen, was das wie eine Stadt geschüttelt wird? Jeder weiß, so viele Zahnärzte gibt es nicht im ganzen Landkreis, die über Nacht solche Dinge tun könnten. Das ist unmöglich. Die ganze Stadt wird geschüttelt von einem einzigen Mann, der einmal wirklich radikal geworden ist. Mann, wir haben noch gar nicht begriffen, worum das Ganze hier geht. Wir sind wirklich Waisenknaben. Gott, helf uns. Gott, hilf uns wirklich, dass wir echt werden, dass da etwas kommt, ja, an Dringlichkeit, ja, und dass wir so sagen, Gott, segne mich, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Das ist, was der Geist Gottes in uns bewirken will. Dieses Gelegentliche mal ein bisschen auf den Busch klopfen, Herr, wir wollen ein paar Wunder sehen, nach 3 Wochen haben wir es wieder vergessen, das führt zu nichts. Das führt zu nichts. Sondern nur, wenn wir entschieden sind, durchzugehen und sagen, wir lassen uns nicht abweisen. Und Gebet ist der Schlüssel. Es hat noch niemals eine Bewegung des Geistes gegeben, ohne dass gebetet wurde. Es hat es noch niemals gegeben und wir haben keine Grundlage in der Bibel zu erwarten, dass das überhaupt kommen könnte. Die Städte bewegte sich. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Du sagst, Moment mal, das ist Kapitel 4. Ich denke, in Kapitel 2 wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Da kam doch Pfingsten, der Heilige Geist, und da wurden sie alle voll des Heiligen Geistes und fingen an, in neuen Zungen zu sprechen. Wir leben nicht von etwas 2 Kapitel zurück. Wir leben nicht von etwas, was wir irgendwann mal gehabt haben. Ja, damals, als ich mich bekehrt habe, da habe ich gebrannt für Jesus. Das reicht nicht aus. Da kam der Herr und hat mich mächtig angerührt. Wie schön. Aber wir brauchen eine neue Anrührung. Wir brauchen eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist der Grund, warum wir hier anschließend dann lernen wollen. Und wir merken ja, wie schwer uns das fällt und wie schnell wir abgelenkt werden und auf die Uhr gucken. Und Mann, ey, jetzt ist es schon 10 und ich wollte doch noch die Sportschau. Und lauter so eine Dinger. Wie schwer uns das fällt, in der Gegenwart Gottes auszuharren und einmal alles auf eine Karte zu setzen. Gott, hilf mir, dich zu suchen. Dieses ganze Konzept, Gott zu suchen, ist uns völlig abhandengekommen. Wir müssen immer in den Gottesdiensten unterhalten werden, durch die Predigt, durch das Gesang und durch irgendwelche anderen Dinge noch oder so. Ja, aber das Konzept, dass einmal nichts passiert, ja, nicht weil der Pastor nicht vorbereitet ist, sondern weil er den Mut hat, alles beiseite zu lassen. Und jetzt suchen wir den Herrn, das findest du in fast keiner Gemeinde. Jede Gemeinde funktioniert nach dem Theaterprinzip. Fast jeder. Ja, Vorhang auf und das Programm wird abgespult und dann ist es fertig. Zeit zum Nachhausegehen, Vorhang zu und nächsten Sonntag dann wieder das gleiche Programm. Aber dass wir mal alles beiseite legen, dass wir Gott suchen. Nach 10 Minuten fällt uns das schwer und wir sind abgelenkt und wir treten heraus aus der Salbung und dann gucken wir so durch die Gegend und gucken, ob die Pflanzen nicht mal wieder ein bisschen Pflege brauchen oder mit irgendwas beschäftigen wir uns, aber unser Herz ist nicht auf den Herrn gerichtet. Und wir sind solche Anfänger, wir müssen lernen, Gott zu suchen. Als die Pfingsterweckung kam, Anfang des Jahrhunderts, sie haben gewusst, was es heißt, Gott zu suchen. Sie haben in der Gegenwart Gottes ausgeharrt, sie haben gesucht, sie haben gerufen. Und Gott muss uns das neu zurückgeben, dass wir aus diesen Formen ausbrechen und dass wir wirklich zeigen, wir suchen den lebendigen Gott. Sie wurden mit Heiligen Geist erfüllt. Halleluja. Und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Da ist das Erste, warum sie gebetet haben. Sie haben gar nicht gebetet, dass sie mit dem Heiligen Geist neu erfüllt werden, sondern sie haben für diesen Durchbruch des Evangeliums gebetet und Gott ließ die Städte bewegen. Haben sie auch nicht drum gebetet. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie redeten das Wort mit Freimütigkeit. Und dann das andere, was sie gebetet haben, ist auch gekommen, Vers 33. Mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Kraft, Dynamis, das ist das Wort Dynamis. Und wofür ist die Dynamis? Das ist die Power, Wunder zu tun. Das ist, was sie bekommen haben. Hier in diesem Vers, früher habe ich immer gedacht, sie haben besonders laut gepredigt auf der Straße. Mit großer Kraft haben sie Zeugnis abgelegt. Das heißt, mit Zeichen und Wunder haben sie bewiesen, dass Jesus auferstanden ist. Denn nur ein auferstandener Gott kann Wunder wirken. Ein vermodernder Gott im Grab kann keine Wunder wirken. Das ist die ganz simple Logik dahinter. Zeugnis von der Auferstehung zu geben, heißt nicht, ich rede davon, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, sondern ich beweise das. Und wir haben das verloren. Wir haben das verloren, die Kraft, Zeugnis von der Auferstehung zu geben. Und die Tragik ist, und das ist der Beweis, dass wir wirklich eine Laodicea-Christenheit sind. Und ich rede jetzt mal so von der pfingstlich-charismatischen Christenheit in Mitteleuropa. Die Tragik ist, wir haben alle Schätze verloren und wir bemerken das nicht einmal. Wir schlagen nicht Alarm. Wir sagen nicht, Mann, Pastor, es ist doch bedrohlich, dass wir keine Wunder haben. Wir müssen ein Fasten ausrufen, wir müssen beten, wir müssen den Herrn suchen, sondern wir sind dann nicht ganz zufrieden, wenn wir mal ein nettes Meeting gehabt haben, was ein bisschen anders war als die vorigen Meetings. Dann sind wir schon zufrieden, wir sind so schnell zufriedenzustellen. Wenn mal ein bisschen euphorisch oder ein bisschen wild oder ein bisschen anders oder irgendwie gepredigt wird, dann sagen wir schon, wow, das war aber stark. Mann, das ist es nicht, worum es geht. Es geht um was ganz anderes. Amen. Amen. Es geht um das Echte, das Richtige und wir haben es nicht. Und wir bekümmern das und das bekümmert uns gar nicht richtig. Wir suchen nicht, wir sagen nicht, oh Gott, gib uns das wieder zurück, was wir verloren haben. Wir sind wirklich Laodicea, wir denken, wir sind reich. Nur weil wir ein bisschen hopsen beim Singen irgendwie, ja, meinen wir, das ist schon Erweckung. Mann, Herr, hilf uns. Schenke Gnade, Herr, dass wir wach werden. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis von der Auferstehung ab. Halleluja. Und das ist eine gewaltige Lektion über Gebet, die wir hier sehen. Und wenn eine Gemeinde mit diesen Qualitäten sich entschließt, ganz gezielt zu beten und den Herrn zu suchen, wir werden das sehen, dass sie das auch bekommt, weil bei Gott kein Ansehen der Person ist. Wenn diese Herzlichkeit da ist, wenn diese Dringlichkeit da ist, wenn dieser Glaube kommt, weil wir nicht unsere Probleme zum Zentrum des Universums machen, sondern wirklich den Gott, der das Universum geschaffen hat. Wenn wir präzise beten und wenn wir beten aus dem Bewusstsein des Mangels heraus, wir werden das bekommen. Lukas, Kapitel 18. Das ist ein, wir gehen da jetzt nicht hinein, ich will es nicht auslegen, aber ich will es einfach nur in Erinnerung bringen, weil das jetzt einfach zur Ermutigung, zu diesem Stichwort Gebet einfach jetzt so dazugehören soll. Er sagte ihnen ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Das ist der Schlüssel im Gebet, alle Zeit zu beten und nicht zu ermatten. Alle Zeit zu beten und nicht zu ermatten. Und dann in Vers 7 als Anwendung für uns. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Und solange wir eine Perspektive von Zeichen und Wunder haben, von Demonstrationen der Kraft Gottes, in dem Sinne, ach Herr, schenke doch, dass wir das auch einmal erleben, haben wir überhaupt keine Ahnung, was eigentlich unsere Rechte sind. Wir haben gar nicht verstanden, dass Jesus gesagt hat, wenn wir hinausgehen, er will mit uns sein und er will das Wort bestätigen. Das ist die normale Verkündigung des Evangeliums. Und es ist ein Recht der Welt, so hat Jesus das gelehrt. Jesus sagte zu den Menschen, wenn ich diese Zeichen nicht tue, dann glaubt mir nicht. Das ist revolutionär, deswegen glauben sie uns nicht. Wenn ich diese Wunder nicht tue, dann glaubt mir nicht, sagt Jesus. Kannst du nachlesen, Johannes 10. Er hat gesagt, weil ich sie aber tue, seid ihr verpflichtet zu glauben. Mann, das ist das Evangelium. Die Welt hat ein Recht, den lebendigen Gott zu sehen. Die Welt hat ein Recht darauf und das ist unsere Grundausstattung. Das ist nicht was für einige wenige Spezielle. Das soll für uns alle sein und das gehört zu unseren Rechten. Aber wir kennen unsere Rechte nicht und wir schreien auch nicht darum, dass uns Recht verschaffen wird, weil wir so locker alles im Glauben schon vorwegnehmen. Ich habe schon dafür geglaubt und daher wird es schon machen. Aber es kommt einfach nicht so. Jesus sagt, dass Gott das Recht seiner Auserwählten ausführen wird, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Sollte es bei ihnen lange hinziehen? Nein, 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 nein. Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Was heißt den Glauben? Das ist nicht der allgemeine Glaube. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Sondern es ist der Glaube, dass Gott seinem Volk Recht schafft. Und wenn du das siehst in dem Psalmen, wie oft dort gebetet wird und wie Leute sagen, Gott, schaffe mir Recht. Schaffe mir Recht. Dann sehen wir, da ist eine Grundlage, ein Weg, sich Gott zu nahen, von dem wir ganz, ganz, ganz wenig wissen. Schaffe du mir Recht. Okay, so viel zu diesem Punkt Gebet. Nein, eine Schriftstelle muss ich noch dazu tun zu diesem Thema Gebet. Das hätte ich eigentlich vorhin sagen sollen, als ich diese Dringlichkeit beschrieben habe. Diese heilige Verzweiflung. Jesaja 64. Das muss noch kommen jetzt. Und dann gehen wir weiter in Apostelgeschichte 4 oder ich glaube 5 kommen wir dann schon hinein. Wir werden heute das noch schaffen. Jesaja, das will ich nur einmal so lesen. Das ist so gut, einfach hier zu sehen, wie radikal da jemand ist. Und wiederum, vielleicht habe ich es ja auch schon gesagt, ich predige an verschiedenen Orten, ich weiß immer nicht, was ich wo gesagt habe, meine Bemerkungen sind immer dieselben. Aber es ist so gut, dass wir es nochmal hören können.